Ja, um die Arbeit der Ruhrpott-Mission vorzustellen, muss ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen, weil das ist ganz eng im Zusammenhang zu sehen. Also der Name Rudnik, der kommt eigentlich aus Ostpreußen. Und meine Vorfahren kommen alle aus Ostpreußen. Und als wir vor 14 Tagen hier erst einmal uns mit den Brüdern getroffen haben und vorne ich das Bild gesehen habe, und entschuldigt, wenn ich es mal so sage, und ich so russische Mütterchen sehe mit Tuch, dann geht bei mir sofort alle Herzensfalten auf. Weil da denke ich immer als erstes an meine Oma. Die sah nämlich genauso aus. Und dann freue ich mich immer und sage, oh, solche sind auch bei euch in der Gemeinde. Und dann hat die Gemeinde schon bei mir gewonnen, schon anhand des Bildes. Und dieser Zug, den ich bei meinen Großeltern erlebt habe, der hat mich bis heute tief geprägt. Das war nämlich so, wenn wir meine Großeltern besucht haben, da stand in der hinteren Ecke ein altes Harmonium. Und wir hatten früher so ein kleines Liederbüchlein, das hieß Reichsliederbuch. Und da hat mein Opa immer draus gesungen. Und dann ist mein Großvater auf die Knie gegangen und hat dann für seine Enkelkinder und Kinder gebetet. Und ich bin davon überzeugt, dass die Gebete meines Großvaters erhört wurden. Und so bin ich in Ostpreußen gab es mal vor langer, langer Zeit eine Erweckung und daraus ist der Ostpreußische Gebetsverein entstanden und das ist so mein geistiger Hintergrund. Ich sage es mal jetzt so für die Theologen unter uns, so die lutherisch-pietistische Erweckung, die damals. Und die kam dann hier rüber und dann bin ich mit 17 Jahren zum Glauben gekommen. Aber mich hat schon immer die Frage gestellt, wenn ich zum Beispiel in der Bibel gelesen habe, dass der Herr Jesus zu den Sündern ging und dass die Pharisäer sich da total drüber aufgeregt haben, da habe ich gedacht, das hat sich ja wahrscheinlich bis heute nicht geändert. Und so bin ich dann erst einmal, habe ich meine ersten missionarischen, evangelistischen Schritte in der Heilsarmee getan. Und in der Heilsarmee lernt man kennen, wo die Sünder sitzen. Und ich möchte euch mal eine Frage stellen. Was meint ihr, wenn jetzt der Herr Jesus sichtbar nach Coesfeld kommen würde und dann so vom Coesfeld aus eine Ruhrgebietstour machen würde, also um die Ruhrpott-Mission kennenzulernen, was meint ihr denn, wo er zuerst mit uns hingehen würde? Vielleicht sagen manche, der wird als erstes zu so einer theologischen Lehrvorlesung gehen. Der Herr Jesus. Hat einer die Meinung? Ich glaube eher nicht. Ich möchte euch sagen, wo er hingeht, und da geht die Ruhrpott-Mission auch hin. Der würde als erstes nach Dortmund fahren oder nach Gelsenkirchen-Oberhausen am Busbahnhof, am Hauptbahnhof, und würde sich zu den Punkern setzen, zu den Skinheads, zu denen, die einen komischen Mundgeruch haben, wo so hoch der Nikotinhügel auf dem Finger ist, und würde mit denen Kaffee zusammen trinken und ihnen erzählen, was er für sie am Kreuz getan hat. Und von 3 Kilometer Sichtweite würden wahrscheinlich wir stehen und sagen, was macht der denn? Weiß der überhaupt nicht, mit wem der spricht? Es ist ja so, es gibt zwei große Gefahren in der Christenheit. Man kann immer von einer Seite des Pferdes runterfallen. Die eine Gefahr ist die, dass man überhaupt gar keinen Bezug mehr zur Sünde hat, dass man meint, Sünde wäre grundsätzlich nur ein Kavaliersdelikt. Und die andere Seite vom Pferd ist, dass man erstickt in Selbstgerechtigkeit und Pharisäertum. Und die Ruhrpott-Mission, die hat der Herr mir dann aufs Herz gelegt. Als ich dann wieder anfing, nach Jahren, denn zwischendurch, bin ich sehr, sehr ungehorsam geworden. Nachdem ich mich für Jesus entschieden habe, an der Heilsarmee gearbeitet habe, habe meine Frau kennengelernt, da bin ich in so ein Maskenchristentum hineingekommen. Maskenchristentum ohne Coronavirus. Ich hatte auch eine Maske im Gottesdienst auf, nur die war nicht so ersichtlich wie bei euch. Ich wusste ganz genau, mittwochs wollen meine Geschwister so die Gebete hören. Und sonntags wollen sie die Gebete auch genauso hören. Und ich wusste ganz genau, wie ich mich zu benehmen habe. Vielleicht bist du auch so ein Typ. Du weißt ganz genau, also wenn ich mich so und so verhalte, da freut sich die Tante Erna und der Onkel Heinz. Und aber du sagst, gut ist, dass keiner sieht, wie ich meinen Alltag lebe. Und wenn du gleich nach Hause kommst, dann sagst du, wo ist der Haken, da kann ich die Maske draufhängen. Alles tutti. Ja, vor Tante Erna und Onkel Ernst kann das ja sein. Aber der Herr Jesus Christus, der hat Röntgenaugen und schaut genau in deine Herzensfalte hinein und sagt, du machst dir ja selber was vor. Du meinst, du wärst ein Jünger Jesu, bist aber meilenweit von mir weg. Und dazu gibt es ein richtig gutes Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium, und zwar Kapitel 10 und 11. Ich will das nicht alles vorlesen, aus Zeitgründen. Aber in Matthäus 10, da steht nämlich Folgendes, ab Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Und darum ging es dann bei mir. Also Jesus, ich war ein totaler Fan von Jesus. Vielleicht bist du so in einen, so ein Fanclub für Jesus. Nur wenn der Herr Jesus dir näher auf die Bude rückt, dann sagst du, Herr, in den Lebensbereich hast du bei mir mal gar nichts zu suchen. Wenn du vielleicht deine Karriere planst, dann suchst du dir den Beruf aus, wo es am meisten Money Money gibt. Und du kniest dich gar nicht hin und fragst den Herrn Jesus, was willst du eigentlich, was ich tun soll? Und sagst, ja Herr, also aber du kannst ja überall reinreden. Du kannst mir vielleicht einen schönen Partner schenken, aber Berufswahl, das entscheide ich noch immer. Und so hat das jahrelang gedauert. Und dann sind so schleichende Sünden reingekommen, in denen ich mich festgefahren habe. Und dann kam ein Jahr 2006 und das war so der erste Grundstein, wo die Ruhrpott-Mission eigentlich den ersten Grundstein gelegt bekommen. Da hat der Herr Jesus mich mal von dem Pferd der Selbstgerechtigkeit, des Hochmuts und von meinem ganzen Maskenchristentum und von meinen heimlichen Sünden, Sündigen, habe ich gedacht, ach, solange das keiner mitkriegt von den Geschwistern, ziehst du das so durch. Dann hat er mich mal richtig auf den Boden geschmissen. Und wisst ihr, was er mir da als erstes gezeigt hat? Seinen heiligen Ernst. Wisst ihr, der Herr Jesus Christus, ich sag's mal so deutlich, das ist nicht so einer, der im Himmel sitzt, im Schaukelstuhl, so einen langen Bart hat und du schmeißt da ab und zu mal einen Euro rein und denkst, als Wunschautomat funktioniert der ganz prima. Das ist alles nicht das, was die Bibel sagt. Das ist auch nicht der biblische Jesus. Das ist ein selbstgemachter Götze. Den gibt's gar nicht, an den du da glaubst. Sondern der Herr Jesus, der sagt dir ganz eindeutig in dem Wort, so ist er und das ist die absolute Wahrheit. Und die Frage musst du heute für dich beantworten. Er sagt, du sollst mich über alles lieben. Also der Herr Jesus Christus ist jemand, der keine Nebenbuhler ertragen kann. Und wo macht sich Liebe ersichtlich und wo macht sich Liebe deutlich? Wir können ja viel von der Liebe reden. Also wenn ich meine Frau ständig sage, ich liebe dich, ja, aber die sagt, Arno, merken tue ich da gar nichts von. Wenn ich dir schon sage, bring den Abfall raus, verdrehst du die Augen, dann kommst du mir um die Ecke und sagst, ich liebe dich. Also Liebe ist immer verbunden, so wie wir eben gehört haben, auch mit Werke, die aus dem Glauben kommen. Und wenn ich den Herrn Jesus Christus dauerhaft immer sage, ich liebe dich, aber lebe die ganze Woche davon, dass ich 5 Minuten das Kalenderblättchen lese und dann bin ich mit Jesus durch, dann kann es passieren, dass der irgendwann mal sagt, da stimmt irgendwas nicht, Arno. Irgendwas hakt da. Und wenn ich den Herrn Jesus auf die Knie bete und sage, dann mach mir doch noch mehr deutlich, wie mein Ist-Zustand ist. Und der sagt, guck mal, in welchen Sünden du verharrst. Und du hast überhaupt gar kein Anzeichen, dass du den Kampf gegen die Sünde aufnimmst. Und du erzählst mir immer, wie lieb hast du mich. Wie macht sich denn dann die Liebe, liebe Geschwister, ersichtlich? Weil wir die Ruhrpott-Mission Arbeit vorstellen. Wie macht die sich ersichtlich? Und diese Liebe zu Christus macht sich dadurch ersichtlich. Und so war es in meinem Leben immer gewesen, dass du eine brennende Liebe kriegst für die, die noch auf dem breiten Lebensweg sind und die noch auf dem Weg des Verderbens sind. Wie sieht's da persönlich bei dir mit der Liebe aus? Ich sag's jetzt mal so, stell dir mal vor, du kommst gleich nach Hause, die Nachbarin schellt bei dir an und sagt, mein Mann ist verstorben. Ist dir das völlig egal, wo der jetzt ist? Wenn der heute Morgen, wenn du gleich nach Hause kommst, seine Augen zumacht und keinen Frieden mit Jesus hat, ist er am Ort der Qual. Geht dir das so leicht weg und sagst, ja, ist jetzt so. Hauptsache, ich bin errettet. Oder wenn du morgen zum Arbeitsplatz kommst und sagst, stell dir vor, der Heinz oder wie er auch heißen möge, ist doch gestorben, der hat den Krebs nicht überwunden, der ist tot. Und du hast diesen Heinz noch nie von Jesus erzählt, noch nie. Du hast noch nie gesagt, immer Heinz, hast du schon mal darüber nachgedacht, wo du die Ewigkeit verbringen willst? Das ist nicht eine kleine Kleinigkeit. Bei uns Christen ist das so, ach ja, da gibt's dann so Paradechristen, vielleicht die Ruhrpott-Mission, die können das ja machen, aber mein Ding ist das nicht. Ich liebe Jesus heimlich. Wenn ich meine Frau heimlich lieben würde, würde ich das als unheimlich empfinden. Gibt solche Christen, die sagen, ich liebe auch Jesus, aber das muss ja nicht jeder wissen. Also, ich habe da eine große Not mit. Wir haben eben gehört, ihr seid das Salz der Welt und das Licht der Welt. Das steht ja nicht, ihr seid das Salz des Wohnzimmers oder ihr seid das Salz des Gemeindesaals. Das steht da nicht. Hier Salz und Licht zu sein, ist relativ einfach. Widerspricht mir keiner. Wird doch keiner jetzt sagen, Arno, ist falsch, was du sagst. Aber Salz draußen in der Welt zu sein und den Menschen zu sagen, pass mal auf, du hast echt eins hundertprozentig garantiert. Ja, was ist das denn, Arno? Ja, dass du in der Hölle kommst. Da brauchst du gar nicht mehr viel machen. Das kannst du so weitermachen. Garantiert. Und die Ruhrpott-Mission, das war so, dass ich früher mal in der heilsamen Zeit auf der Straße gepredigt habe. Man hat mir mal gesagt, Arno, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und wir meinen, der Herr hat dir die Gabe gegeben, auf der Straße zu predigen. Das ist ja interessant, habe ich gedacht. Mir hat er das noch gar nicht deutlich gemacht. Und dann habe ich auf der Straße gepredigt. Und die Zeit, die danach kam, habe ich euch eben beschrieben. Und im Jahre 2006, das habe ich euch auch schon gesehen, 2018, da gab es in München eine Straßenpredigerkonferenz. Da kommen alles Leute zusammen. Also Straßenprediger sind nicht grundwegs normal. Einen kleinen Knall haben die fast alle. Sonst kann man das auch nicht machen. Und dann habe ich gesagt, Herr, jetzt, ich möchte nichts aus meinem eigenen Willen und aus meinem eigenen Wunsch heraus tun. Das ist mir wichtig. Wenn du sagst, du hast die Gabe gar nicht, Arno, dann mache ich was anderes. Und dann hat dein Bruder so eine Kiste hingestellt und hat gesagt, Arno, jetzt bitte du. Und dann habe ich mich darauf gestellt und habe predigen dürfen. Und als ich von der Kanzel runterkam, von den Hocker, das war am Marienplatz in München, da habe ich mich weggedreht und habe bitterlich geweint. Wisst ihr warum? Ich wusste, jetzt bin ich dran. Weil der Herr Jesus hat gesagt, so, ich habe dir das jetzt gezeigt. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr, Arno. Sonst hat man ja als Familienvater, ich bin verheiratet, glücklich seit 30 Jahren, 3 Kinder, hat man totale Ausreden. Darum habe ich das Textwort vorgelesen. Ja, wenn die Kinder alle ausgelernt haben, Herr Jesus, dann und muss das auch mit meiner Frau besprechen. Und wenn die sagt, ist okay, dann vielleicht doch. Dann hat der Jesus mir das aufs Herz gelegt und hat gesagt, nein, das zählt jetzt alle nicht mehr. Ich habe dir gezeigt, dass du die Gabe hast. Und dann habe ich angefangen, auf der Straße zu predigen. Und dann war ein Einsatz in Lünen, dann hat sich das vermehrt. Und ihr müsst euch das dann so vorstellen. Manchmal darf man mit Mikrofonverstärker predigen. In manchen Städten muss man einfach so ohne Mikrofonverstärker sprechen, weil sie grundsätzlich nicht die Erlaubnis geben, mit Sprechverstärker zu predigen. Und dann steht man da. Die Menschen gucken einen manchmal recht komisch an. Und dann predigt man. Was meint ihr denn, was man zuerst predigt? Als erstes ist man so wie so ein Staatsanwalt. Als erstes klagt man die Menschen an. Ich kann sie ja nicht freisprechen, wenn sie nur gar nicht wissen, warum ich sie freisprechen kann. Sondern dann nimmt man auch manchmal Sünden mit Namen und sagt ihnen auf der Straße, Sie befinden sich, sehr geehrte Damen und Herren, auf dem breiten Lebensweg. Lesen Sie nach, Matthäus Evangelium Kapitel 7, der führt in das Verderben. Beruflich habe ich oft zu tun gehabt im Gerichtssaal und dann musste ich als Zeuge aussagen und da habe ich noch nie erlebt, dass der Richter sagt, ich tue erst die Begnadigung vorlesen und dann die Anklage. Manche Christen machen das. Die tun erst sagen, Jesus hat dich lieb und einer sagt, warum? Ja, weiß ich auch nicht. So, also die Anklage muss erst vorgelesen werden. Das predigen wir den Leuten direkt, so wie der Herr Geist wirkt und sagen, sie sind sündig. Und liebe Geschwister, es ist so, darum gibt es die Ruhrpott. Deutschland ist ein Missionsland. Wenn Geschwister nach Afrika berufen sind, ist das alles in Ordnung. Aber hier ist Missionsland. Wir sind ein abgefallenes Volk von Gott. Diese Sprüche immer, wir befinden uns im christlichen Abendland. Ich sag's euch ganz ehrlich, in Jesu Namen, das ist alles plappalapplapp. Wir sind das Land der Reformation. Das hängt im Archiv unter Katalog 17. Aber wir sind ein abgefallenes Volk. Es gibt in Deutschland 90% Menschen, die sich auf dem Weg in die Hölle befinden. Und 10%, wenn wir es gut meinen, vielleicht haben wir 10% wiedergeborene Christen, vielleicht. Und jetzt sage ich mal Folgendes, wir befinden uns alle auf der Titanic, alle jetzt hier im Gemeindesaal. Und wir wissen, also 90%, die mit uns auf dem Schiff sind, die sind, wenn wir gleich untergehen, sind die weg. Und dann sind jetzt manche Christen, die sagen, ja Arno, wir müssen uns erstmal angucken, aus welchem Holz die Rettungsboote sind. Stell mal vor, ihr hättet so einen kennengelernt. Der hätte nicht gesagt, komm jetzt aber schnell rein hier ins Rettungsboot, Buße und Bekehrung ist gleich Sünde. Wir gucken erstmal, aus welchem Holz die Rettungsboote sind. Und der andere Bruder sagt, ich beschäftige mich mit den Schrauben. Also aus welchen Schrauben die Rettungsboote zusammengeschraubt sind. Und dann gucken die auf einmal um und sagen, oh, ist ja gar keiner mehr da, die sind ja schon alle ertrunken. Ich weiß jetzt zwar die Schrauben und das Holzbrett, aber die sind weg. Es gibt ein Beispiel, das Buch, ich kenne den Titel nicht, es war ein Evangelist, war auf der Titanic. Und als die alle schon da rumgeschwommen sind und um die Rettungsboote rumgeschwommen sind, da ist er von einer Seele zur anderen gesagt und hat gesagt, hast du das alles mit Jesus schon in Ordnung gebracht? Und das ist das wesentliche Fundament, wenn man in der Missionsarbeit tätig werden will. Wenn du die Menschen nicht liebst, wenn dir Coesfeld egal ist, Münster egal, Deutschland egal, dann kannst du bei der Ruhrpott-Mission nicht mitmachen. Aber wenn du nach Hause kommst und sagst, mir brennt das Herz, dass Menschen auf dem Weg in der Verdammnis sind, kannst du dich ab morgen bei uns melden. Und wenn du klar bekehrt bist und den Herrn Jesus dich ganz geweiht hast, dann ruf morgen sofort an. Da brauchst du jetzt nicht erst einen Kurs bei dem Arno oder bei dem Marius belegen, sondern den Kurs, den du belegen musst, du musst als erstes über dir klar sein, du brauchst ein eifriges Gebetsleben. Also wenn dein Gebetsleben bis jetzt so aussieht, Herr Jesus, alles beim Alten, Amen, das wird knapp. Da kannst du nicht mitarbeiten. Du musst ein eifriges Gebetsleben haben, denn es werden Menschen, von Gott wird dir Menschen aufs Herz legen und vielleicht hast du ja auch schon zu Hause eine Gebetsliste, kann ich nur empfehlen, wo du immer wieder die Menschen vor dem Herrn bringst, denn du bist von dem Herrn Jesus in einer absoluten Abhängigkeit und zwar deswegen, weil er muss die Herzenstür aufschließen. Sonst kannst du predigen oder die Schwester Traktate verteilen. Wenn der Herr nicht das Herz aufschließt, ist das alles umsonst. Darum ist Gebetsarbeit. Bat Singh, ein Missionar, der hat das vorgelebt aus Indien. Ohne Beten geht's nicht. Und wisst ihr, wir sind in der Zeit schon vorgedrungen, wisst ihr, das Beten verändert sich dann auch. Du wirst feststellen, dass dein Gebet sich ändert. Es kann so passieren, das ist nicht Grundvoraussetzung, aber so war es bei mir, dass du auf einmal anfängst, um Seelen zu weinen. Dass du merkst, dass der Herr Jesus, der Geist Gottes, dir das so aufs Herz legt, dass du um Verlorene weinst. Dass du den Herrn Jesus sagst, jetzt bete ich schon für mein Enkelkind 10 Jahre und es bewegt sich nichts. Und manchmal sagst du, umso mehr ich bete, umso schlimmer wird es. Weiter beten. Das ist, wer in der Mission arbeitet, egal, das ist unabhängig vom Name, muss Durchhaltevermögen haben. Das ist ein Kampf. Du wirst auch angefochten werden. Oder was meint ihr, wenn wir da auf dem Feld gehen, Straße predigen, Bibeltische aufbauen, Traktate verteilen, dass der Teufel sagt, das ist aber gut, dass ihr das macht. Der wird in deiner Familie, auf einmal streitest du dich mit einem Ehepartner, denkst, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Warum diskutieren wir denn jetzt über, wie die Couch steht? Links oder rechts, alles erlebt von Missionsansätze. Auf einmal macht der Teufel aus so eine Mücke so einen Elefant. Und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mit einem Bruder mal eine Zeit lang zusammengearbeitet, der ist letztes Jahr in der Ewigkeit abgerufen worden. Der hat das Arno, das geht los. Wenn wir, das ist Fronteinsatz, wir stehen in der ersten Linie. Und ich darf das mal so sagen, ja, also das ist, was wir hauptsächlich machen. Und der Herr Jesus hat mir aufs Herz gelegt, dass wir noch einmal von Norden Deutschlands, also wir werden jetzt im Oktober, wer da großes Interesse drin hat, kann sich gerne melden, in Mecklenburg-Vorpommern, Dunkeldeutschland, vom Gemeindeatlas her gesehen, da ist nichts. Und eine Schwester hat sich gemeldet und sagt, Bruder Rudnick, seit 10 Jahren habe ich hier, ich habe hier so einen Bauernhof, seit 10 Jahren bete ich, ein ganz kleines Dörfchen, dass sich hier was bewegt, kann die Ruhrpott-Mission nicht kommen? Und da habe ich gesagt, ja, wir kommen. Wenn Gott Ihnen das aufs Herz gelegt hat, kommen wir. Und mein Part, das hat der Marius schon gesagt, ist, ich werde dann Schwerin, Malchin und so Erlaubnisse reinholen und dann dort auf der Straße predigen. Aber ich brauche zum Beispiel Mitarbeiter für Kinderarbeit. Sie hat einen großen Bauernhof mit 50 Quadratmeter Diele und will auch Kinder einladen, dass sie das Evangelium hören. Also wenn es Schwestern und Brüder gibt, oh, das ist meine Sache, Arno. Kinderarbeit, da hat der Herr mich zu berufen. Gerne. Denn das ist so, wenn die Eltern nicht kommen von den Kindern, aber die Kinder kommen, evangelisieren die Kinder zu Hause die Eltern. Darum ist es immer gut, wenn man an den Kindern drankommt. Und es ist herrlich, in Kinderaugen zu schauen. Ich kenne das, ich habe das auch selber gemacht, Fischerboot oben in Ostfriesland. Wenn man den Kindern Augen anschaut, wisst ihr was, die gucken besser manchmal wie die Erwachsenen. Wenn ich den Kindern gesagt habe, Jesus ist alles möglich, da haben die gestrahlt. Wenn man sagt, in Erwachsenen, Jesus ist möglich, gucken die so versteinert und denken, haben die das nicht verstanden oder was ist los? Kinder nehmen das leicht auf, darum verstehe ich, dass der Jesus sagt, ihr müsst so werden wie die Kinder. Darum, wer für Kinderarbeit ist, so. Im September haben wir das erste Mal einen Einsatz außerhalb von Deutschland, Österreich. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist ja so, wie der Marius gesagt, er macht die Technik. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann geht ihr auf www.ruhrpottmission.eu. Dann werdet ihr zu einem YouTube-Kanal oder auf der Facebook-Seite von der Ruhrpott-Mission geführt. Und dann auf dem YouTube-Kanal seht ihr Predigten, auch Predigten, die auf der Straße waren. Und dann ist es so, dass die haben das gemacht in Österreich, im Vorarlberg. Und auf einmal haben die mich angerufen und haben gesagt, Bruder Rudnick, könnten Sie das nicht mal auch mit Ihren Kollegen hier machen, in Österreich, in Vorarlberg? Boah, Österreich, dann geht sofort katholisch und... Oh. Aber es ist so, die sind so angezündet, sie haben so einen kleinen Hausbibelkreis von 8 Geschwistern, da hat sich so eine kleine Hausgemeinde draus gebildet. Gestern haben sie mir geschickt, wir haben schon die Erlaubnisbrief aufgesetzt, wir schicken das jetzt zu den Bürgermeistern, die kann man gar nicht mehr bremsen. Also im September, also wir fahren am 3. September nach Richtung Vorarlberg, wenn da einer sagt, da bin ich dabei. Und das ist auch nicht verpflichtend, also nicht bitte falsch verstehen, dass jetzt jeder auf der Straße predigen muss. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass jemand die Gabe hat, auf Menschen zuzugehen oder einfach auch mal ein Traktat in der Hand zu drücken. Wo die Freude am Herrn ganz groß im Herzen ist, wo das auch rüberkommt, das ist ganz wichtig. Also im Oktober nach Mecklenburg, im September geht es nach Österreich. Und es ist jetzt so, ganz transparent, ich habe da nicht mit gerechnet, in den letzten 8 Monaten ist es sehr, sehr massiv geworden, dass da auch biblische Seelsorge dazu kam. Was ich vorher auch so nicht auf dem Plan hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es rufen mich Und ich kann euch sagen, letzte Woche hatte ich 6 seelsorgerische Gespräche gehabt. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, es waren 6 kaputte Christen. 6 kaputte Christen, die gesagt haben, der Streit in der Gemeinde, der Streit in der Versammlung hat mich krank gemacht, Arno. Ich bin platt. Ich kann nicht mehr. Und sie möchten nur sich ausreden, ihr Herz freireden und da ist einfach nur Zuhören angesagt. Und so, habe ich gestern meinen Hauptarbeitgeber mitgeteilt, dass ich Schaffner und Kontrolleur. Das passt eigentlich gar nicht zur Ruhrpott-Mission. Ja, wenn ich in der Woche ab und zu mal Leute hinterherrenne, weil die nicht das Ticket bezahlen wollen und die hören mich auf dem YouTube-Kanal, die Liebe Jesu geht dir hinterher, dann sagt der, das merke ich gar nicht, Arno. So, und dann habe ich denen deutlich gemacht, dass die Stundenanzahl sehr stark minimiert wird und wenn es gar nicht geht, noch ganz, ganz stark minimiert wird. Weil solche Evangelisationseinsätze und Vorbereitung für Büchertisch und das kostet auch logistische Arbeit. Ich wäre manchmal Gott dankbar, wenn er mir auch noch eine Schwester schenken würde, eine Glaubensschwester, einen Glaubensbruder, die dort die Erlaubnisse, weil wenn du eine Straßenpredigt hältst, musst du immer etwas anmelden vorher bei der Polizei. Du beziehst dich auf das Versammlungsrecht und du musst dann den Grund angeben, warum du da auf der Straße bist. Das ist, als ob du eine Demo anmeldest. Da haben mich mal ältere Geschwister angeguckt in einer Versammlung. Arno, eine Demo? Ja, ich sage, ganz ruhig. Ja? Ich sage, wir müssen dem Kind einen Namen nennen. Und dann muss man da reinschreiben. Mein Bruder hat mir das jetzt so ein Schriftstück mitgegeben. Dann schreibt man da rein, Deutschland braucht Jesus. Wie lange dauert die? 3 Stunden, die Demo. Ja, so, dann sagt der Polizist, okay, dann kriegt man einen Stempel drauf und dann darf man an den zugewiesenen Platz 3 Stunden sagen, warum Deutschland Jesus braucht. Und dann kommt die Polizei vorbei und denkt, komisch, da stehen immer die 3, 6 Gleichen. So eine komische Demo. Aber man hat die Erlaubnis und dann darf man das machen. Also das ist alles sehr viel mit logistischer Arbeit dann verbunden. Und ich habe gesagt den Herrn Jesus, mein Vater ist im November in der Ewigkeit gegangen. Ich habe den Herrn Jesus gesagt im Gebet, Herr, mein Vater ist 79 geworden. Ich sage, ich bin jetzt 52. Wenn du Gnade schenkst und ich auch 79 Jahre alt werden darf, dann habe ich jetzt 27 Jahre brennend und glühend für dich Zeit, um in Deutschland das Evangelium zu predigen, mit Marius zusammen als Unterstützung für Technik und für biblische Lehre. 27 Jahre Zeit. Weil ich glaube, dass Deutschland das braucht und dass Europa das braucht. Und mein größter Wunsch wäre auch nochmal nach Ostpreußen zu kommen und im Ostpreußen das Wort zu predigen. Weil das Wort, was hilft dem Menschen, sagt der Jesus, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt. Und das Schlimmste ist, sagt Spurgeon, wenn wir das einfach so hinnehmen. Spurgeon sagt, wir müssen uns am Eingang der Hölle stellen, auf die Knie gehen und die Menschen unten an den Fesseln festhalten und sagen, weißt du, was das bedeutet, wenn du da hinkommst? Das ist die Botschaft. Und wenn wir das einmal verstanden haben und in unserem Herzen aufgesaugt haben, dann hören auch die Streitereien in der Gemeinde auf. Ich habe ein Interview gegeben mit einem Bruder Allan Haufe, könnt ihr eingeben, auch auf YouTube. Da ging es um Tradition und Gesetzlichkeit. Liebe Geschwister, wir haben uns lange genug gestritten. Und die einen, die stellen die Stühle so auf, die anderen im Halbkreis. Und die anderen, die tun erst singen und die anderen tun beim Singen eine Kerze in der Hand festhalten. Und dann wurde da nur gestritten. Wir haben also gestritten und ach, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist vorbei. Die Veranstaltung ist zu Ende. Jetzt ist, dass du da wirklich nach Hause auf deine Knie gehst und sagst, Herr Jesus, zeig mir mal meine Gabe, was ich tun kann. Und nicht jeder muss Straßenpredigt, ich wiederhole es, und nicht jeder verteilt Traktate. Vielleicht sagst du, das kann sein. Ich frage mal den Arno, vielleicht kann ich schreiben. Und dann schicke ich die raus an den Ämtern, dass die Genehmigung reinholen. Ja, das ist alles für Jesus, alles für den Herrn. Es geht nur um Jesus allein. Dieses sich gegenseitig ins Herz eingreifen und sich gegenseitig platt machen, das ist vorbei. Da haben wir keine Zeit mehr für. Wir wissen auch, welche Schrauben in den Rettungsbooten sind. Manche haben Eichenholz, andere haben einfach nur Kiefer. Die müssen ins Rettungsboot rein, die Menschen. Darum geht's. Diese Zahl von 90% habe ich von den Evangelist Pals. Und der hat das genauso deutlich gesagt. Darum geht's. 90% in Deutschland, wenn da sich nichts tut. Die Bibel sagt uns, der Jesus sagt das so eindeutig. Wenn sie nicht die Predigt hören, wie sollen sie zum Glauben kommen? Das ist die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt hier aus dem Wort. Dadurch kommt das. Und wenn das die Menschen nicht hören, wenn dein Nachbar davon nie was hört, du musst ihnen den Weg sagen. Und dann kannst du das, es gibt ja eine Absonderungslehre, die biblisch ist, und es gibt eine falsche biblische Absonderungslehre. Manche Christen sagen immer, boah, ich bin so froh, ich habe noch nie mit meinem Nachbar gesprochen. Schade. Geh doch heute nach Hause, gehst du am Bäcker vorbei, sagst zu deiner Frau, hol mal 5 Rosinschnecken, 2 Butterkuchen, stellst hin, gehst zu deinem Nachbar, klingelst an und sagst, haben Sie Zeit? Ja, ich wollte Sie zum Kaffee einladen. Der kriegt Bauklötze, sagt, wie bitte? Ja, kommen Sie mal rein. Und da muss man nicht sofort die Bekehrungskeule rausholen, dann kann man auch mal die Frage stellen, wie geht's Ihnen eigentlich? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Wie kommen Sie mit der Corona-Krise klar? Vielleicht fängt er erst mal an, nur zu heulen und sagt, mir geht total schlecht. Und dann hat der Herr Jesus schon die Tür auf. Schlecht gehen? Oder kenne ich jemand? Der hat jeden Tag Sprechstunde. Das ist wichtig. Und du wirst merken, wenn einer fragt, mich haben manchmal Geschwister gefragt, Arno, wie ist, das haben ja die Jünger auch, wie ist denn der Lohn bei den Herrn Jesus? Der ist vom Geld überhaupt nicht abhängig. Und die Beispielgeschichte erzähle ich euch und dann komme ich zum Schluss. Ich habe mal eine Einladung gekriegt, da war die Ruhrpott-Mission noch gar nicht so in der Öffentlichkeit. Da sagt ein Bruder Arno, kommst du nach Köln? Da habe ich gesagt, du weißt, was in welcher Zeit wir leben, ne? Ist Karneval. Ja, ja, deswegen, komm mal. Und das war Brüder aus München, gib mal in der Suchmaschine Soulsaver ein. Die Brüder aus München, die kamen dahin. So einer, der war früher Türsteher an der Disco. Also was ich erlebe in der Missionsarbeit, Jesus, also in einem Bewerbungsgespräch weltlich, würden die alle durchfallen. Und die Bewerbungsgespräche bei den Herrn Jesus sind komplett anders. Wenn die sich bei dem Herrn vorstellen, ja, ich war Türsteher, hab unsicher gemacht, die U-Bahn mit Graffiti-Spray, und dann hat der Jesus mich zur Buße geführt. Da sag ich mal, Herr, was nimmst du für kaputte Typen? Und so einer kam von München dahin und sagt, Arno, wir haben hier so kleine Büchertische, da steht Jesus unser Schicksal, Johannesevangelium, und dann stellen wir uns am Dom hin und beobachten die Menschen und die werden uns schon automatisch ansprechen. Ja, und dann stehe ich an so einem Tisch und dann sehe ich so ein junges Mädchen, die hat hier so ein Armband rum. Da steht drauf, was würde Jesus sagen? Ihr könnt das besser auf Englisch. Das gucke ich. Oh, ich sage, Herr, das ist eine offene Tür. Dann gehe ich zu den Mädchen hin und sage, meine Frage, hast du dich irgendwann mal für Jesus entschieden? Ja, habe ich. Dann habe ich sie gefragt, ich sage, ganz bescheiden gefragt, was machst du hier? Und dann blieb die stehen. Und dann bildete sich schon das erste Tränental in den Augen. Und dann habe ich eine Schwester herangerufen und habe gesagt, kannst du bitte seelsorgerisch übernehmen? Hat sie gemacht. Das Ergebnis war, ihren Freund hat sie nach Hause geschickt. Sie hat gesagt, auf Rolle gehen, jetzt für mich nicht mehr. Ich gehe jetzt wieder den anderen Weg. Der Freund, der war total, gibt's doch gar nicht. Doch, sagt sie, ich gehe jetzt nicht mehr hier, mach keine Party, ich gehe nach Hause. Und dann bin ich nach Hause gefahren, davor, Katastrophe, dass ich da hingefahren bin. Ich war in meinem Herzen so zerrissen. Und dann kommt der Herr Jesus. Und das hat Wilhelm Busch recht. Dann war das mir so, dass der Herr Jesus neben mir im Fokus sitzt. Das kann ich euch wirklich sagen. Und dann hat er mir ins Herz hineingesprochen. Arno, wenn du nur für dieses Mädchen dahin gefahren bist, mit diesem Armband, nur für dieses Mädchen, dann hat die Reise sich mehr als gelohnt. Und wisst ihr, was dann der Jesus einzahlt für eine Freude? Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich habe kein Schiebefenster. Die Vorentrückung könnte jetzt stattfinden. Jetzt. Da kommt eine Liebe im Herzen für den Herrn, dass man sagt, ich würde dich am liebsten jetzt sehen und dich umarmen und deine Füße küssen. So heilig, so gerecht bist du. Du schickst einen nach Köln, da guckt man auf so einen Armband und ziehst ein Mädchen aus dem Schlamm wieder raus und sagst, hier ist der Weg. Darum geht's. Vielleicht bist du so jemand, du hast dich irgendwann mal für Jesus entschieden. Und stehst meilenweit im Sündendreck bis hierhin. Vielleicht warst du gestern noch in der Disco und hast ein bisschen Cha-Cha-Cha gemacht. Und hast gesagt, Mensch, ich muss ein bisschen Kaugummi kauen, damit das morgen keiner in der Gemeinde riecht. Als erstes sollte dir bewusst sein, dass du Jesus beleidigt hast. Und dass Jesus gestern vor der Diskotür stand und gesagt hat, was macht sie da drin? Und dass er heute Nachmittag auf dich wartet und sagt, Mensch, knie dich doch mal am Bett und bekenn das den Herrn. Und sag, Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Mir geht so schlecht, mir steht die Sünde bis hier. Mach mich doch endlich frei von meinen Süchten, die Sündenketten. Und weißt du was? Wenn einer so zu Jesus kommt, der sagt, da endlich, da bist du. Ja, ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Und dann zerreißt er die Ketten und dann macht er sie kaputt. Und dann kriegst du eine Freude im Herzen, schenkt er dir Buße. Und dann werden da vielleicht auch Tränen fließen. Und dann sagst du, Herr, und dann zählst du ihm die Sünden auf. Und dann gehst du aus dem Gebetskammer raus, anders als du vorher reingegangen bist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Christen so einen Eindruck von Nachfolger haben, als ob man von Jesus Urlaub machen muss. Also bei der Ruhrpott-Mission gibt es keine Urlaubszettel, wird grundsätzlich abgelehnt. Bei Jesus gibt es keinen Urlaub, da gibt es Erholung, das gibt es. Wo der Jesus sagt, so, das müssen wir alle haben. Wenn man mal irgendwo in seiner Schöpfung ist, die einen sehen die Berge lieber, die anderen die Nordsee. Und dann sagt man, Herr, du bist so groß. Ich danke dir, dass ich diesen Urlaub machen, diese Erholung machen darf. Aber der Herr Jesus hat grundsätzlich was dagegen, wenn wir im Müßiggang festsitzen. Wir sind uns jetzt manchmal so, dass wir immer auf die Umstände gucken. Ach, Corona, Arno, und das ist da. Wisst ihr was? Der George Whitfield, der war in England unterwegs. Da gab es Ginmeilen. Da haben die gesoffen wie die Besenbinder. Und wisst ihr was? Der Whitfield hat gesagt, hier muss ich predigen. Und die haben bei dem Predigen Steine hinter ihn hergeschmissen, haben gesagt, rück ab. Das ist jetzt ein Bruder passiert in Stuttgart, da sind Moslems hinter ihn hergelaufen, 60, 70 Moslems. Und die Polizei hat gesagt, hier in den Wagen rein, dann bringen wir sie zum Park aus. Das kann passieren. Aber ich habe den Bruder gefragt, ich höre doch nicht auf. Wisst ihr was, Apostelgeschichte, sagte Petrus. Ja, da sagt der Hohe Rat, wir haben euch das verboten, das ist nicht schlimm, wir machen es trotzdem. Und jetzt fragen manche Christen, wann muss ich denn den Herrn Jesus mehr gehorchen als den Menschen? Und kann ich euch sagen, wann? Wenn der Staat uns etwas verbietet, was der Herr Jesus uns befiehlt, da hört der Spaß auf. Und der Herr Jesus sagt, geht hinaus, verkündigt das Evangelium und predigt das Wort. Wenn der Staat sagt, das dürfte nicht mehr, dann mache ich es trotzdem. Ganz bewusst. Weil der Herr ist der Herr über alle Dinge. Und wenn er das verbietet uns, der Staat, so wie im Dritten Reich, ja, ihr dürft das predigen, aber wir sagen, was ihr predigen sollt, dann ist vorbei. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und deshalb lade ich ein, das ist die Arbeit der Ruhrpott-Mission. Ich habe leider, dann müsst ihr mich nochmal einladen, dann kann ich habe auch noch nicht so viele Bilder von der Ruhrpott-Mission, dann kann ich euch das nächste Mal zeigen. Im Internet sind so, ich glaube, 5, 6 Bilder hat der Marius reingestellt, da seht ihr uns, wie wir mit Brüdern Essen verteilt haben und so weiter. Wir brauchen viel, viel Gebetsunterstützung. Wir brauchen wirklich viel, viel Gebetsunterstützung, dass wir auch das aus der richtigen Motivation machen, denn da greift der Teufel auch an, dass wir das wirklich tun, weil wir Christus lieben. Und das kann ich wirklich von Marius und von mir sagen. Das ist so, das ist die Voraussetzung des Evangeliums, des Evangelistendasein, des Missionarsdasein, weil wir nie vergessen, was Christus an uns getan hat. Und ich kann euch sagen, der Herr Jesus hat mit mir sehr viel Geduld gehabt und hat mich aus der Welt herausgeliebt. Und weil er das getan hat und weil seine Liebe so nach mir gegriffen hat, darum kann ich es nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die ihn noch nicht erkannt haben. Und darum tut es mir leid, wenn ich am Bahnhof mal unterwegs war im letzten Jahr, dass Menschen in der Sünde versacken und der Teufel mit ihnen ein Spiel macht und sie immer hin und her führt. Und sie, man weiß ganz genau, wenn Christus sie nicht befreit, dann werden sie in der ewigen Pein kommen. Das treibt ein, das ist das Leben, das ist der Lebensinhalt, das ist der Botschaft, das ist die Botschaft, den Menschen in Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt zu sagen, du brauchst Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Du bist auf dem Weg in der Verdammnis, du musst Jesus in dein Leben nehmen, du musst deine Sünden bekennen und dann wird Christus dir einen Seelenfrieden geben, Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das ist einfaches Evangelium, nicht mehr und nicht weniger. Und das braucht unser Land und das braucht Europa und das braucht die Welt. Vielleicht gehst du nach Hause und sagst, Arno, für Deutschland nicht, ich habe ein anderes Land aufs Herz gedrückt bekommen. Dann gehst du dahin und der Herr wird dir alle Türen öffnen, die zu öffnen sind, damit du dahin gehen kannst. Der Herr segne euch und ich danke, dass ihr so lange geduldig zugehört habt und dass ihr das nicht vergesst. Denkt eins daran. Als er erste Mal kam, kam er als der leidende Messias. Wenn er zweite Mal kommt, kommt er als der herrschende Messias. Und dann wird er sein Friedensreich hier errichten. Nur eins steht fest, es gibt mal eine Zeit, da ist die Gnadenzeit vorbei. Dann kannst du keine Buße mehr tun. Und in einem alten Lied heißt es, das hat mein Großvater früher gern gesungen, beinahe bekehrt, beinahe im Ziel, es fehlte nicht viel. Dieses Lied soll doch nicht mal über dein Leben stehen. Vielleicht stehst du ganz knapp vor der engen Pforte und sagst, Arno, eigentlich muss ich nur noch durch. Dann geh heute durch, geh durch die enge Pforte durch und geh auf den schmalen Lebensweg. Und der hat ein Ziel, dieses Navigationsgerät ist darauf ausgerichtet, dass du einmal Jesus siehst. Du wirst dann Jesus sehen, in die heiligen Augen hineinsehen. Und dann wird er sagen, ich habe auf dich gewartet, endlich bist du bei mir. Und das Schönste und das Heiligste kommt noch. Wir werden Jesus sehen und darum möchte ich den Vortrag enden. Maranatha, Maranatha, o Herr Jesus, komme bald. Amen.